Im Vorfeld des Ersten Weltkrieges entschied der damalige Marineminister Winston Churchill, die neuen Großkampfschiffe Großbritanniens nicht mehr mit Dampf, sondern mit Öl zu betreiben. Auch an Land wurde das Öl zur entscheidenden Kriegskomponente. Der Krieg wurde motorisiert. Panzer, Lastkraftwagen und Flugzeuge wurden erfunden und waren abhängig von immer neuem Ölnachschub. Der Ölnachschub wurde kriegsentscheidend. Der Erste Weltkrieg war auch der erste Krieg ums Öl. Während dieselbetriebene deutsche U-Boote die alliierten Tankschiffe versenkten, versuchte sich Deutschland, die Ölquellen Rumäniens zu sichern. Das Öl für die britischen, französischen und amerikanischen Truppen kam im Wesentlichen aus den USA, von der dortigen Standard Oil Company, die dadurch zu immer mehr Geld und Macht kam. Deutschlands Versuche, an Öl aus Baku und dem Irak zu kommen, Berlin-Bagdad-Bahn, scheiterten und waren ein wesentliches Element für die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg. Öl war endgültig zum entscheidenden Machtfaktor geworden. Man suchte weltweit nach immer neuen Quellen und in aller Regel waren es amerikanische und britische Unternehmen, die diese Ölquellen suchten, fanden und letztendlich betrieben. Für eine kooperative Haltung der jeweiligen Länder sorgte die Politik und bei Unklarheiten das Militär. Der arabische Raum wurde immer bedeutsamer, gab es hier doch die größten Ölvorkommen der Welt. Bis in die 1970er Jahre spielten die dortigen Regierungen kaum eine Rolle. Diese Länder waren eher Kolonien der Briten und Amerikaner oder verhielten sich als solche ob deren Übermacht. Britische und amerikanische Ölkonzerne beuteten die Lagerstätten aus und hatten das Sagen. Doch mit der immer größeren Ölnachfrage wuchs das Selbstvertrauen der arabischen Herrscher. Der Spiegel schrieb 1974: In der Meinung der Weltöffentlichkeit rückte Saudi-Arabiens König Faisal, Herr über 5 bis 8 Millionen meist schreib- und leseunkundiger Wüstenbewohner und zugleich über die größten Ölreserven der Welt, vom pittoresken Beduinenfürsten zum drittmächtigsten Mann der Erde nach Nixon und Brezhnev auf. Im Bewusstsein dieser Macht fingen die Monarchen der Ölstaaten an, sich ihren Teil am Ölreichtum zu sichern. Der erste, nach den Enteignungen im Iran und dem CIA-Putsch 1953, auf die wir noch zu sprechen kommen, war Algeriens Staatschef Houari Boumediene, der im Februar 1971 die Hälfte der französischen Ölanlagen verstaatlichte. Paris akzeptierte dies zähneknirschend. Kurz darauf enteignete der libysche Staatschef Muammar al-Gaddafi, ja, den gab es damals schon, Ölanlagen der Firmen BP, Royal Dutch, Exxon und Mobil Oil in Libyen. Das war im Juni 1972.